Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Das sind disruptive Zeiten, die uns viel abverlangen. Wir schützen die Bürgerinnen und Bürger, wir schützen die Unternehmen in Deutschland. Aber wir können sie nicht vor allen Verwerfungen auf den globalen Märkten schützen. Wichtig ist für uns, dass wir Freiheit, Frieden und Sicherheit in Deutschland garantieren. Das wollen wir tun.
Ja, willkommen zum Politik-Podcast, Folge 473, das Redaktionsgespräch aus dem Hauptstadtstudio in diesen disruptiven Zeiten, wie es der Bundeskanzler gestern gesagt hat. Es ist Freitag, der 10. April, gleich 13.40 Uhr und wir wollen sprechen über Energiepreise, Spritpreise, alles, was gerade Bürger und Bürgerinnen betrifft, was man an der Tankstelle sieht, den Preisschock und was die Politik tatsächlich tun kann, vor was sie Bürger und Bürgerinnen schützen kann und wo vielleicht auch das Ende der Möglichkeiten ist und auch, wie sie die Krise im Moment managt. Wir, das sind
Jörg Münchenberg, ich bin hier im Hauptstadtstudio zuständig für Finanzen und auch das Thema Energie.
Und Katharina Thoms, ich bin im Hauptstadtstudio zuständig für Umwelt- und Klimathemen.
Und Katharina Hamburger, ich schaue im Hauptstadtstudio auf die Union und auf die Koalition insgesamt und auch die Gemengelage vor Ort. Jörg, du hast gestern, als wir eine Vorbesprechung gemacht haben, schon davon gesprochen, dass wir im Moment wirklich von einem Preisschock auch sprechen können und von großen Herausforderungen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie man das jetzt auch schon so merkt in der Gesellschaft, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Wie fällt dir das auf?
Na ja, gut, das war jetzt wirklich sehr subjektiv, der Eindruck. Weil wir waren jetzt im Urlaub unterwegs auf der Autobahn und da war schon mein Eindruck, dass die Leute fahren tatsächlich ein Stück weit langsamer. Auf der anderen Seite, wenn man in Berlin unterwegs war, dann war trotzdem Stau eigentlich wieder jeden Tag am Morgen. Also so ein bisschen ein gemischtes Bild, aber natürlich ist schon der Eindruck, das kommt natürlich an. Der Blick auf die Preisschilder an der Tankstelle zeigen das ja. Der Spritpreis ist jetzt doch wieder ein bisschen nach oben gegangen, nachdem ja erst so ein bisschen Hoffnung war, nach dem Waffenstillstand zwischen den USA und Iran jetzt zu Beginn der Woche, war leicht Entspannung und jetzt geht's halt doch wieder so ein bisschen nach oben.
Katharina, hast du das Gefühl, in der Politik ist das schon angekommen, dass da jetzt ein gewisser Handlungsdruck ist? Wir haben gerade eben auf Friedrich Merz gehört, wo man das Gefühl hatte, der baut auch schon mal so ein bisschen vor, dass man nicht alles lösen können wird.
Genau, nicht alles schützen. Aber ich frage mich, warum kann man nicht größere Weichen stellen? Darüber werden wir bestimmt auch noch reden heute. Denn diese Krise, die ist ja durchaus enorm. Sie wird im Moment noch nicht ganz so groß bei uns hier empfunden, weil eben die Lieferungen, die dann nicht durchkommen an der Straße von Hormuz, die sind erstmal in Asien vor allem zu spüren. Bei uns spürt man es am Preis. Das hat ja auch die Wirtschaftsministerin immer wieder betont. Nichtsdestotrotz ist die enorm. Das sagen eigentlich viele Experten, Expertinnen, zum Beispiel der Chef der Internationalen Energieagentur. Und auf der anderen Seite haben wir schon auch einen kleinen Anteil daran, dass es nicht so schlimm ist, dass wir hier nämlich einen ordentlichen Anteil an erneuerbaren Energien an unserem Energieverbrauch haben. Also diese Gemengelage ist da und ich frage mich, warum man, wenn man nicht kleinteilig sein will, nicht in großen Linien denkt.
Also eine kleine Ergänzung, vielleicht so eine Zahl, die das ganz gut illustriert. Es gibt jetzt erste Schätzungen vom Statistischen Bundesamt für den Monat März und da ist die Inflationsrate wahrscheinlich auf 2,7% gestiegen. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vormonat. Also da sieht man einfach schon, dass die Energiepreise, diese enorme Anstieg, den wir jetzt haben mit dem Krieg USA, Iran, das natürlich voll durchhaut.
Das gehört jetzt schon zur Ausgangslage. Wir wollen sprechen über die Krisenlage, das Krisenmanagement und die Krisenresilienz. Da sind dann die großen Linien auch mit dabei, die Katharina gerade im Moment angesprochen hat. Aber vielleicht nochmal zur Ausgangslage. Diese ganze Diskussion hat ja einen Grund, nämlich der Angriff der USA und Israel auf den Iran, was geführt hat zur Schließung der Straße von Hormuz, die möglicherweise jetzt wieder geöffnet werden soll, weil es eine zumindest angekündigte Waffenruhe geben soll. Aber das führt im Moment noch nicht dazu, dass wir an den Tankstellen das so direkt bemerken, sondern wie du hast es gesagt, Jörg, die Preise an den Tankstellen sind kurz zurückgegangen, aber gehen jetzt auch schon wieder hoch. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz erklären, wie das in Deutschland tatsächlich zustande kommt, warum das so eine massive Auswirkung hat auf unsere Energiepreise auf die Preise an der Tankstelle? Wie kommen da die Preise zustande?
Also 20% Öl und Gas werden über die Straße von Hormuz der weltweiten Produktion transportiert. Das ist also ein wichtiges Nadelöhr. Auch Düngemittel, Katharina, du hast ja auch schon gesagt, Katharina Thoms, damit man weiß, welche Katharina. Genau, und das meiste davon geht allerdings nach Asien. Das hast du auch schon angesprochen. Aber natürlich ist das ein global gehandeltes Gut. Das heißt, wenn da eine Knappheit ist, dann ist in Asien eine erhöhte Nachfrage auf dem Weltmarkt. Und das treibt natürlich die Preise insgesamt nach oben. Und das bekommen wir hier alle zu spüren. Wobei man eben auch sagen muss, in Deutschland ist es so, dass der Tankstellenpreis über die Hälfte dieses Preises sind Steuern und Abgaben. Das muss man auch wissen. Also insofern ist diese Spanne da oben, die noch übrig bleibt, die spiegelt den Weltmarkt wider. Aber es ist eben auch der Vorwurf immer wieder im Raum, dass die Mineralölkonzerne die Situation ausnutzen und da sozusagen eine ordentliche Gewinnmarge draufhauen, um sozusagen die erhöhte Nachfrage natürlich oder die Knappheit des Gutes auszunutzen. Und das müssen dann die Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlen.
Steuern und Abgaben heißt, da drauf auf dem Tankpreis ist die CO2-Abgabe. Das ist ein fester Bestandteil. Das ist nichts, was variiert nach Preis. Ähnlich die Energiesteuer, früher mal fix, ja. Die Mineralölsteuer. Das Einzige, was sich mit dem Preis des Liters Benzin oder Diesel verändert, ist die Mehrwertsteuer.
Die Mehrwertsteuer. Die 19% kommen oben nochmal drauf. Und insofern kann man natürlich schon sagen, dass der Fiskus profitiert. Logischerweise, wenn der Preis nach oben geht, ist der Mehrwertsteueranteil wird natürlich dann höher, diese 19%. Wobei man auch wieder gegenrechnen muss, weil eben die Leute dann auch weniger tanken. Kann man jetzt nicht automatisch sagen, die Preise schießen nach oben. Dann freut sich Lars Klingbeil, der Finanzminister. Aber es gibt schon Schätzungen, dass man sagen kann, der Fiskus nimmt im Augenblick so 100 bis 200 Millionen Euro mehr ein.
Das wollte ich gerade fragen. Also, weil das ist ja eine große Debatte. Kommt da wirklich am Ende mehr raus, wo die Regierung dann wieder sagen kann, naja, da können wir euch irgendwie helfen?
Also wie gesagt, man kann es nicht einfach so kausal sagen, wenn A ist, ist dann gleich B, weil wie gesagt, die Leute tanken schon weniger. Aber unterm Strich dürfte der Fiskus ein bisschen mehr einnehmen. Das Problem ist natürlich nur, weil das so schwankt, sind das natürlich jetzt keine Zahlen, aus denen man ableiten kann, naja, dann nimmt der Klingbeil ja viel mehr Geld ein, der Bund natürlich viel mehr Geld ein. Und dann kann man damit ja das Geld einfach sozusagen umleiten, weil was in einem Monat Gültigkeit haben kann, ist im nächsten Monat vielleicht schon wieder futsch.
Zu dieser ganzen Ausgangslage gehört im Moment ja nicht nur dazu, dass wir hohe Preise an der Tankstelle haben, was viele Menschen merken, gerade die, die auf ihr Auto angewiesen sind, gerade diejenigen, die vielleicht nicht so viel im Geldbeutel haben, die eigentlich jeden Cent nochmal umdrehen müssen, sondern das Ganze findet ja auch nicht im luftleeren Raum statt, sondern wir haben eine eh schon recht schwierige Wirtschaftslage in Deutschland. Wir hören seit Beginn dieser Bundesregierung eigentlich und die Union unter anderem hat ihren Wahlkampf damit bestritten, die Wirtschaft muss wieder ans Laufen kommen, wir müssen viel dafür tun. Das funktioniert im Moment aufgrund auch der geopolitischen Lage nicht ganz so hervorragend. Dann haben wir auch entsprechend ein Haushaltsloch, da werden wir auch noch drüber sprechen. Der nächste Haushalt muss ja auch bald wieder aufgestellt werden, auch die mittelfristige Finanzplanung des Bundes. Und dann haben wir auch, glaube ich, eine gesellschaftliche Lage, die das insgesamt vielleicht auch nicht ganz so einfach macht. Also wir haben sinkendes Vertrauen in die Politik, das wir feststellen. Wir haben eine Partei am sehr rechten Rand, die AfD, die im Aufwind ist, die das auch nutzt, die auch Ängste von Bürger und Bürgerinnen ausnutzt, gerade in Bezug auf solche wirtschaftlichen Unsicherheiten. Und wir haben auch Landtagswahlen, die jetzt auch noch mit reinspielen, die demnächst kommen werden in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern unter anderem, wo die AfD eben auch weit vorne ist, was natürlich auch für die Politik nochmal ein gewisses Dilemma mit sich bringt, wie man eben mit solchen wirtschaftlichen Folgen eines Krieges umgehen soll.
Was ich mich da frage oder was ich eigentlich euch gerne fragen möchte, ist, wir haben genau diese Gemengelage. Wir haben Empfehlungen und eigentlich auch Standpunkte, die immer wiederholt werden, nämlich, dass man kleinteilige Eingriffe nicht möchte. Das haben auch neulich die führenden Wirtschaftsinstitute alle eigentlich nochmal sehr deutlich empfohlen, dass das nicht unbedingt was bringt. Wir haben eine Gesellschaft, die sagt, ja, wir wollen mehr Klimaschutz. Klimaschutz ist uns nach wie vor wichtig, auch wenn die wirtschaftliche Lage immer ganz vorne kommt. Aber wenn man die Leute explizit danach fragt, dann ist ganz klar, wir wünschen uns von unserer Bundesregierung eine mittel- und langfristige Klimaschutzpolitik. So, und was man macht, ist, man streitet sich. Und zwar auf offener Bühne, wahrscheinlich hinter den Türen auch. Warum auch angesichts Politikverdrossenheit, Landtagswahlen, all dem, was du gerade aufgezählt hast, Katharina, warum kommt man da nicht aus dem Quark und kann mal sich entscheiden, in welche Richtung man dann jetzt gehen möchte?
Ja gut, weil die Frage tatsächlich schon komplex ist, Katharina Hamburger. Du hattest es angesprochen mit dem Haushalt. Also insofern, der Spielraum ist ja erstmal begrenzt. Also der Kuchen, den man verteilen könnte, ist sehr klein. Insofern ist schon die Frage, wo setzt man da die Präferenz? Dann haben wir eine Wirtschaftsministerin, die sehr ordnungspolitisch argumentiert, also sehr marktnah und sagt zum Beispiel, der Kanzler aber übrigens auch, wir wollen, dass schon Preise auch Ausdruck sind, dass wir den Markt steuern über Preise und dass nicht der Staat es plötzlich anfängt, in den Markt massiv einzugreifen. Und wir haben dann aber auch Bundestagsfraktionen, auch die CDU gehört interessanterweise dazu, die ja schon, Sepp Müller zum Beispiel, der Unionsfraktionsvize, der sich ja plötzlich jetzt auch für eine Absenkung der Kfz-Steuer ausgesprochen hat, also die eigentlich auch wollen, der Staat muss was tun. Und wir haben die SPD, auch natürlich mit dem Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil, der sich ja auch da schon sehr weit aus dem Fenster gehoben hat und schon ja sehr konkrete Vorschläge gemacht hat, Übergewinnsteuer, Mobilitätsprämie, zeitliche Senkung der Energiesteuer. Also die sagen, wir müssen was tun. Aber wie gesagt, die Bundesregierung ist da nicht homogen. Deswegen ja auch dieser Auftritt des Kanzlers. Katharina, vielleicht kannst du uns ja auch mal was sagen. Also ich hatte auch schon den Eindruck, man hat sich schon die Frage auch gestellt, wo ist der Kanzler eigentlich die ganzen Tage jetzt? Irgendwie sind die Nachrichten explodiert und der Kanzler war nicht da.
Ja, der Kanzler hat das Gefühl, erst mal seine Minister und Ministerinnen machen lassen, aber so richtig kommen die auch nicht auf den grünen Zweig. Also er hat dann ja irgendwann dazu aufgerufen zu sagen, jetzt sollen sich Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin, und Lars Klingbeil, der Finanzminister, bitte mal zusammensetzen und einigen und immer Vorschläge vorlegen. Wenn man aber die beiden hört, dann merkt man ja, die kommen von sehr unterschiedlichen Standpunkten, haben sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, was sie wollen. Ich weiß noch nicht, wo da tatsächlich die Einigung am Ende sein wird. Das wird jetzt sicher auch, würde ich sagen, eine Stunde des Kanzlers werden, wo er vielleicht am Ende auch entscheiden muss, wo man sagen muss, das muss dann ganz nach oben gehen, um wirklich jemanden zu haben, der dann die Verantwortung übernimmt. Wir haben es ja auch zu tun mit einer SPD, aus der Lars Klingbeil kommt, die ja auch gewisse Erwartungen jetzt an ihren Parteivorsitzenden, Vizekanzler, Finanzminister hat, dass man sich wieder um die häufig zitierten kleinen Leute, die hart arbeitende Mitte kümmern muss. Gerade jetzt nach den letzten Wahlergebnissen ist das für die SPD ein großes Thema. Und da sind natürlich dann so kurzfristige Maßnahmen auch solche, die man vielleicht dann gern schnell auf den Weg bringen möchte, um zu zeigen, man tut was. Ich glaube übrigens, Katharina, bei dem, was du angesprochen hast, ist auch so ein gewisses, ja, ich würde fast sagen, Paradox für die Politik im Raum. Also einerseits gibt es ja die Erwartungen an Politik von den Leuten, die sehr stark betroffen sind, auch gerade von diesem Preisschock jetzt, dass man jetzt etwas tut, dass man zeigt als Politik, man tut etwas.
Wenn's, Kümmerer, die Politik als Kümmerer.
Natürlich. Die Kümmerer, genau. Ja. Dass gleichzeitig, wenn es um die ganz großen Linien geht, wenn es um Klimaschutz geht, dann ist es ja auch eine Frage von möglicherweise Zumutungen, die auf Bevölkerung zukommen, Dinge, die man vielleicht verändern muss am eigenen Lebensstil. Und da wiederum soll Politik dann nicht eingreifen, obwohl das ja vielleicht möglicherweise für Resilienz in Zukunft wichtig ist. Also das ist nicht einfach zu lösen, würde ich sagen, aber eine große Aufgabe, die gelöst werden muss.
Es ist vielleicht nicht einfach zu lösen, aber es liegen ja durchaus Vorschläge auf dem Tablett. Es stehen sogar welche im Koalitionsvertrag, nämlich zum Beispiel eine Stromsteuersenkung für alle. Wir wissen alle, dass das nicht gekommen ist und dass es eine Geldfrage war. Aber aktuell diskutieren wir über lauter kleinteilige Ideen, die die eine Seite mehr bevorzugt als die andere, aber da geht es immer um Geld. Und da wäre doch die Frage, warum kann man nicht zurückkommen? Man hätte ja viele gute Argumente für sich, zu sagen, man kommt zurück auf die Vorschläge, die wir uns selber als Koalition gegeben haben und senken eben die Stromsteuer für alle. Das würde eben auch Menschen entlasten, die wenig verdienen und nicht wie bei einer Pendlerpauschale, die ja jetzt heute die Wirtschaftsministerin wieder nochmal ins Spiel gebracht hat, während sie links und rechts Lars Klingbeil virtuell eine Ohrfeige verpasst hat mit ihrem Statement und wo man dann eben doch eher die Leute erreicht, die sowieso schon eine ganze Menge Geld
haben. Ich glaube, wir müssen vielleicht mal kurz aufzählen, was alles im Raum ist. Jetzt sind wir beim Thema schon Krisenmanagement und dann vielleicht auch nochmal sagen, was schon passiert ist. Also was im Moment alles diskutiert wird, ist schon eine lange Liste. Du hast die Stromsteuer schon genannt, Katharina, die auch von Verbraucherschützern übrigens gefordert wird. Stromsteuersenkung für alle. Wir haben eine Übergewinnsteuer, also eine Besteuerung eines übermäßigen Gewinns aus Krisen von Unternehmen, in dem Fall die Mineralölkonzerne. Wir haben die Pendlerpauschale, die ja schon zu Beginn des Jahres eigentlich einmal angehoben worden ist. Wir haben die Spritpreisbremse, wir haben den Vorschlag, die CO2-Abgabe zu senken, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken.
Mobilitätsgarantie.
Mobilitätsprämie, die Mobilitätsprämie, dass wir eine Einmalzahlung eben bekommen. Das kennen wir auch schon übrigens aus früheren Zeiten. Ist dann wieder so eine Gießkannenfrage, dann auch so Dinge wie grundsätzlich dazu aufzurufen, Sprit zu sparen über zum Beispiel ein Tempolimit. Das ist ja auch etwas, was zum Beispiel die Internationale Energieagentur fordert. Und dann auch natürlich so Dinge wie das Deutschland-Ticket oder Bus und Bahn, Radwege ausbauen, alles das.
Obwohl das alles Vorschläge sind, die eben nicht unbedingt in der Regierung diskutiert werden. Also die kommen vielleicht von außen, aber die werden komplett eigentlich ignoriert. Und das ist schon bemerkenswert. Also wenn eben auch Leute wie Veronika Grimm wirtschaftsweise vorschlagen, das ein Tempolimit, ein temporäres einzuführen, finde ich das schon bemerkenswert. Und dass da so überhaupt gar nicht drauf eingegangen wird, ist noch bemerkenswerter.
Also ich wollte nur nochmal der Vollständigkeit halber erwähnen, dass die Bundesregierung ja tatsächlich schon was gemacht hat. Mhm. Wir haben diese Neuregelung an der Tankstelle, dass eben nur einmal am Tag die Preise um 12 Uhr erhöht werden dürfen. Ansonsten Senkungen sind immer möglich, aber das ist eben eine Neuregelung. Wir haben diese mehr erweiterten Rechte fürs Kartellamt. Die Unternehmen müssen jetzt darlegen, warum sie die Preise drastisch erhöhen, müssen sich also rechtfertigen, sozusagen eine Art Beweisumkehr. So hat es die Wirtschaftsministerin immer genannt und auch das Kartellamt kann jetzt genauer hinschauen bei der Sektoruntersuchung. Wir erleben natürlich jetzt trotzdem, dass das nur eigentlich nicht richtig funktioniert, wobei ich finde schon, dass der Kanzler einen Punkt hat, wenn er sagt, wir haben diese Regelung erst seit dem 1. April, lasst uns doch erstmal schauen, ob das nicht doch Wirkung zeigt. Und das Ursprungsversprechen war ja auch nie, dass wir damit die Preise ganz deutlich runterkriegen, sondern bei dieser Tankstellenregelung, da geht es ja vor allem um mehr Transparenz, weil die ganzen Apps nicht mehr hinterhergekommen sind, wenn man 18, 40, 30 Mal am Tag die Preise verändert hat. Also ich finde schon, da sollte man so ein bisschen auch zuwarten, wohin das führt. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, also warum natürlich auch der Handlungsdruck groß ist in Deutschland, glaube ich, hängt auch schon mit dem europäischen Ausland zusammen. Es gibt eine Aufstellung vom Jacques Delors-Institut, das sitzt in Brüssel und die haben jetzt mal aufgelistet, also 22 der 27 Staaten haben schon 120 Maßnahmen auf den Weg gebracht. Also Frankreich, Österreich, Luxemburg und viele andere, Polen. Insofern gibt es da schon auch einen gewissen Zugzwang oder Rechtfertigungszwang natürlich auch für die Bundesregierung. Warum macht ihr eigentlich nicht mehr als bislang nur das, was ich gesagt habe?
Also wo ich bei dir bin, ist, dass man das, glaube ich, nicht vergessen darf, dass schon was gemacht worden ist. Vielleicht können wir gleich nochmal das Kartellamt so ein bisschen erklären, wie scharf dieses Schwert jetzt tatsächlich ist. Ich finde auch immer, man redet seine eigenen Dinge kaputt, wenn man so tut, als hätte man bislang nichts gemacht. Das sorgt ja auch nicht groß für Vertrauen in Politik. Ich glaube nur, es ist auch, also dass man jetzt nicht mal mit weiteren Maßnahmen kommt, da kommt ja hinzu, dass wir eben diese Gemengelage, die wir haben, und dass es nicht so einfach ist, von oben zu sagen, der Kanzler sagt, jetzt machen wir das und dann machen das alle, sondern wir haben ja verschiedene Player, die unterwegs sind. Wir haben Fraktionen, wir haben Parteien, wir haben auch einen politischen Prozess, der dahinter steckt. Also das kann man ja nicht einfach anweisen und dann passiert etwas in Deutschland, sondern es muss ja auch irgendwie alles durch den Bundestag, das haben wir jetzt beim Thema Kartellamt und Tankpreise nur einmal am Tag erhöhen, erlebt. Da ist es in großer Geschwindigkeit durchgepeitscht worden. Aber das sollte man, finde ich, im parlamentarischen System auch nicht so überstrapazieren, Dinge immer in hoher Geschwindigkeit.
Absolut, aber das hat man in der letzten Krise ja auch gemacht und ich glaube, dass die Menschen natürlich schon irgendwie erwarten, dass irgendwie gehandelt wird. Man kann das ja auch gut begründen, aber das im Moment, was wir sehen, abgesehen von den Kartellamtsgeschichten und diese 12-Uhr-Regelung, ist eben, dass man sich im Moment streitet bzw. gar nichts sagt und das ist, glaube ich, das, was echt fatal auch ist in der Wirkung.
Gerade, glaube ich, weil eben untere Einkommen das natürlich schon auch besonders gerade zu spüren kriegen, weil vieles teurer ist und wenn es jetzt an der Tankstelle eben auch nochmal teurer ist, dann kriegt man das besonders zu spüren. Mich würde trotzdem nochmal das Kartellamt interessieren, Jörg. Ist das so ein scharfes Schwert, wie es?
Also das, ja, das ist so ein bisschen die offene Frage jetzt, was man sagen kann, dass mit der bisherigen Rechtsprechung oder den bisherigen Möglichkeiten, die das Kartellamt hatte, hat man in den ganzen Jahren den Mineralölgesellschaften keine Preisabsprachen nachweisen können. Wir haben zum Beispiel, das ist ja auch dieses Phänomen von der Rakete und der Feder, das kennen wir alle zu Ostern, dass die Preise raketenartig nach oben steigen, aber aber dann eben wieder sehr langsam eben wie eine Feder nach unten sinken. Und diesen Vorwurf, dass die Reisenden zu Ostern abgeschöpft werden, den gibt es ja wie gesagt seit Jahren, weil dieser Mechanismus nicht durchbrochen werden konnte, auch nicht durch das Kartellamt. Also ich wäre so ein bisschen zurückhaltend jetzt auch. Ja, es gibt diese Möglichkeiten, die man jetzt ein bisschen ausgebaut hat. Aber es wird eben wahnsinnig schwer sein, den Mineralölgesellschaften wirklich Preisabsprachen nachzuweisen. Weil das ist natürlich auch, liegt zum einen daran, dass die Mineralölgesellschaften gerade in Deutschland, wir haben ja 5 große Gesellschaften, die den Markt dominieren, dass die ja die ganze Kette sozusagen kontrollieren, von der Förderung über die Raffinerie bis hin zur Tankstelle, alles in einer Hand. Das heißt, es ist ganz schwierig, da auch zu sagen, da funktioniert irgendwie der Markt nicht, da trickst ihr. Und das andere ist, jeder Tankstellenbesitzer muss ja nur gucken, was macht die Nachbargesellschaft und kann die Preise anpassen. Also es wird unglaublich schwer sein, weiterhin hier den Mineralölgesellschaften Preisabsprachen nachzuweisen. Also insofern wäre ich da auch ein bisschen skeptisch, ob man da so viel von erwarten kann, dass sich die Lage hier bessert.
Ich will vielleicht mal noch mal erwähnen, was eigentlich nicht in dem aktuellen Paket jetzt damit drin war, was man geändert hat, aber was ja vielleicht reinspielen könnte mittelfristig, ist, dass diese Bundesregierung ein Förderprogramm für Elektroautos beschlossen hat. Da gibt es viele Mankos in diesem Paket durchaus, unter anderem, dass auch Hybride gefördert werden, die ja nachweislich fast genauso dreckig sind wie Verbrenner. Nichtsdestotrotz könnte das ja auch, und da wird kaum drauf hingewiesen im Moment, außer der Umweltminister versucht es immer mal wieder, könnte das ja auch ein Hebel sein, mich den Leuten mal auf die Finger zu gucken, die an der Tankstelle vielleicht an der Elektroladesäule stehen oder zu Hause mit ihrer PV-Anlage auf dem Dach sagen, also ich habe im Moment eigentlich gar kein Problem, weil ich lade mein Auto einfach und ich zahle auch nicht mehr dafür. Und dass das vielleicht zunimmt, also wir sehen ganz, ganz, ganz leichtes Wachstum im Moment bei der Neuzulassung von Elektroautos, allerdings eben auch bei Hybridautos. Und da ist die Frage, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Interessant ist, finde ich, dass das schon auf der Habenseite ist, trotz aller Kritik, und die Bundesregierung es null ins Schaufenster stellt, auch nicht in der aktuellen Situation. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ich würde trotzdem tatsächlich schon eine Lanze brechen jetzt auch für diese Vorgehensweise von Friedrich Merz. Also er sagt ja letztlich schon, wir lassen es erstmal ein Stück weit durchlaufen. Und die Wirtschaftsministerin geht da sogar schon einen Schritt weiter, weil sie sagt, die Pendlerpauschale sollte ausgeweitet werden. Also natürlich Fakt ist, das haben wir auch alle schon betont, es trifft vor allen Dingen Leute mit wenig Geld, weil da hauen die Preise natürlich voll durch. Es trifft Pendler, die auch wenig ausweichen können. Aber das Grundproblem ist schon, wir haben eine Knappheit auf dem Weltmarkt. Und wenn es diese Knappheit gibt, dann kann der Staat auf Dauer dagegen nicht ansubventionieren. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Dazu kommt, es ist mal vollkommen unklar, wie sich die politische Lage weiterentwickelt. Vielleicht, also ich glaube schon, dass der Kanzler im Augenblick darauf spekuliert, dass in irgendeiner Form die USA und der Iran sich einigen, weil natürlich auch Trump ein hohes Interesse daran haben muss, aus innenpolitischen Gründen, dass er hier zu einer Lösung kommt, weil auch da steigen ja die Preise. Aber ich finde, per se erstmal auch sein sozusagen finanzpolitisches Pulver trocken zu halten, plus nochmal, weil die Bundesregierung ja auch viele Vorhaben hat, die noch Geld kosten werden, Steuerreform zum Beispiel. Also macht das ein Stück weit schon Sinn, weil dazu kommt ja auch ein Tweet aus dem Weißen Haus und die Ölpreise gehen wieder durch die Decke. Also das schafft so viel Unsicherheit und das Risiko ist so groß, dass hier wahnsinnig viel Geld verbrannt wird für nichts. Und insofern finde ich, hat da Friedrich Merz schon in meinen Augen einen Punkt.
Ja, ich verstehe deinen Punkt. Gleichzeitig würde ich sagen, es ist schon eben ein gewisser Druck da. Und aus dem heraus, glaube ich, wird eben von Teilen auch jetzt gerade, was man aus der Union, aber auch aus der SPD sieht, schon auch eben gefordert, dass es da doch nochmal Einzelmaßnahmen jetzt gibt, die möglicherweise zumindest erstmal kurzfristig für einzelne Gruppen wirken könnten. Ich glaube, man muss es wirklich im Konjunktiv fassen, weil wir ja auch schon gesehen haben, dass sowas wie ein Tankrabatt, Spritpreisbremse oder sowas viel Geld kostet und die Frage tatsächlich ist, wie viel hat es am Ende an der Tankstelle tatsächlich gebracht. Trotzdem glaube ich, ist da schon auch der Druck aus der Bevölkerung da. Ich habe jetzt gerade wieder den Aufruf gesehen, der 3 Ostministerpräsidenten, Kretschmer, Vogt und Schulze, also Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, die sagen, es muss jetzt der CO2-Preis runter. Kann man diskutieren, ob das tatsächlich sinnvoll ist. Ich würde sagen, wenn man es macht, kriegt man es leider auch nicht mehr zurück. Dass die aber gerade sehen, wie die Bevölkerung darauf reagiert und wer davon profitiert. Und daher kommt eben auch dieser Druck, etwas jetzt und sofort zu tun. Die Frage, die sie natürlich auch anschließt, ist dann immer, wie viel kostet es und wie zielgerichtet ist es?
Also zwei Dinge. Der CO2-Preis, das ist genauso, würde ich das auch sehen. Wenn das wirklich kommt, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Und es zeigt ja nur, dass je länger diese Diskussion so gelaufen lassen wird und man nichts anbietet, auch nicht perspektivisch, dass wir dann immer noch irrere Vorschläge haben. Weil es ist ja Wahnsinn, in einer fossilen Energiekrise zu sagen, das Mittel, womit wir Klimaschutz finanzieren, nämlich der CO2-Preis, der ja dafür genutzt wird, das kappen wir oder das setzen wir aus oder wie auch immer oder wir setzen es runter oder so. Das ist ja perspektivisch eigentlich total irre. Und du hast ja gesagt, Merz will es sozusagen durchlaufen lassen. Aber die Frage ist ja, was dann? Wir wissen genau, wie volatil diese Lage ist. Es ist auch klar, das haben nicht nur Experten und Expertinnen gesagt, sondern auch die Regierungsvertreter, selbst wenn jetzt Schluss ist und dieser Frieden wirklich zustande kommt, werden wir noch auf Monate damit befasst sein. Und dann wird es sich irgendwann nicht nur auf die Tankstelle auswirken, sondern auch auf die Gaspreise, auf die Heizungen, auf die Privatverbraucher zu Hause, was andere Dinge angeht, plus die Lebensmittel. Und das ist alles wie ausgeblendet. Im Moment guckt man wie starr auf die Zapfsäule und über was anderes wird überhaupt gar nicht diskutiert.
Und wir haben ja auch Reformen, würde ich noch kurz einwerfen, die ja auch noch gemacht werden, zusätzlich gemacht werden sollen. Also Rente, GKV, alles so Dinge, die möglicherweise auch nicht jedem so gefallen werden. Kurzer Einwurf übrigens, es ist in der Union, sind es jetzt diese drei MPs, die ich genannt habe, Ministerpräsidenten, ja, die das wollen. Das ist aber nicht...
Manuela Schwesig nicht, auch.
Ja, Manuela Schwesig von der SPD auch.
Alles Wahlkämpfer.
Das ist aber keine Unionsposition. Also der CO2-Preis wird in Teilen der Union schon auch wirklich als gutes Instrument gesehen, weil es eben den Markt nicht durch direkte Eingriffe, sondern eben über den Preis reguliert.
Aber den Punkt, den du gerade gemacht hast, Katharina, da käme ich zu einer anderen Einschätzung, weil ich habe eben gerade nicht den Eindruck, dass sich die Regierung sozusagen diese langfristigen Folgen, die ja erst noch durchschlagen werden, dass man die eben nicht im Blick hat, von wegen, gerade weil das absehbar ist, dass es wahrscheinlich so kommt. Wie gesagt, wir haben jetzt schon die erste Inflationsschätzung für März, die eben deutlich nach oben gestiegen ist. Wenn es dann durchrollt auf die Lebensmittelpreise mit den Düngermitteln, auf Kunststoff, lauter Sachen des täglichen Lebens, also das dicke Ende kommt ja vielleicht noch.
Aber insofern, was haben Sie denn da im Blick?
Ja, aber der Punkt ist, insofern ist es doch cleverer zu sagen, ich halte das Pulver erstmal trocken, weil ich weiß, da kommt das dicke Ende vielleicht noch, als jetzt schon sofort, nur weil die Tankstellenpreise in Anführungsstrichen jetzt gerade so hoch sind, jetzt gleich schon sozusagen mit drastischen oder teuren Maßnahmen zu kommen. Also ich hielte das auch für den falschen Weg.
Absolut, aber es ist ja auch nicht das, was ich meine, sondern ich meine eben genau zu sagen, jetzt wäre ein guter Hebel, um Weichen zu stellen. Und ich gucke eben jetzt ein bisschen auf diese langen Linien, diese Resilienz, die eben überhaupt gar kein Thema ist, weil diese Krise ist nicht die erste und es wird nicht die letzte Krise sein, die mit Energiepreisen zusammenhängt, und zwar mit fossilen Energiepreisen. 80 Milliarden Euro jedes Jahr für fossile Importe. Wenn schon immer über Kosten geredet wird, müssen wir uns das einfach vor Augen führen. So, es geht immer auch um Klimaschutz, aber Klimaschutz kann man komplett zweitrangig sehen. Da muss niemand über Klimaschutz reden, wenn wir einfach sehen, wie abhängig wir von diesen fossilen Energien sind. Und dass da die Idee ist, heute hat es die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reich wieder gesagt, lange Gaslieferverträge, also deutlich länger als das, was wir bisher haben. Das ist ihre Lösung. Ihre zweite Lösung ist, wir müssen die Raffinerien in Deutschland schützen. Das hat sie vorhin gesagt. Und ich komme also aus dem Staunen, und das ist sehr höflich formuliert, nicht raus, dass man da wirklich perspektivisch im Prinzip die Energiewende, sie betont zwar immer, dass sie das möchte, aber außer dass sie betont, dass sie das möchte, ist ihre Politik, die sie aktiv macht, die Vorschläge, die sie macht, muss man dazu sagen, umgesetzt worden ist ja noch nicht so wahnsinnig viel von diesen vielen Vorschlägen, ist genau das Gegenteil.
Also den einen Punkt, den sehe ich auch, wir hatten die Ölkrise 1973, also das ist schon eine Ewigkeit her. Und man kann natürlich schon die Frage stellen, wir haben jetzt, wie viel ist das, 73 bis 26, also 50 Jahre, über 50 Jahre, haben wir so eine massive Abhängigkeit von fossilen Energieimporten. Das ist natürlich schon auch ein Stück weit ein Armutszeugnis, wo man tatsächlich festhalten muss, da hat sich natürlich viel zu wenig getan in den letzten Jahren, Jahrzehnten, muss man ja sagen. Und da kann man ja schon die Frage stellen, natürlich müsste jetzt der Druck, weg davon zu kommen, der Erkenntnisgewinn viel größer sein.
Und gleichzeitig sieht man eben, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, sieht man eben, dass dadurch, dass wir aber schon erneuerbare Energien ausgebaut haben, haben wir auch ein kleineres Problem, als wir es haben hätten können. In dieser aktuellen Krise, ein Viertel des Energieendverbrauchs kommt aus erneuerbaren Energien. Wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir noch ein viel fetteres Preisproblem.
Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir diese Frage stellen, übrigens der Energieabhängigkeit, sondern mit der Vollinvasion Russlands auf die Ukraine war diese Frage ja auch total virulent. Wo kriegen wir unsere Energie her? Das war jetzt nicht die Tankpreise, sondern das war jetzt vor allem Heizen und Strom. Aber die Frage stellte sich ja zu dem Zeitpunkt auch, und da war ja auch schon die Bewertung, wir haben sehr viel Zeit darauf verwendet, uns abhängig zu machen von einer Macht und müssen uns eigentlich viel diverser aufstellen. Ich würde gerne trotzdem nochmal ganz kurz, vielleicht können wir trotzdem mal so einzelne Punkte nochmal rausgreifen, die ja gerade diskutiert werden, und auch die Frage, können wir uns Dinge überhaupt leisten? Jörg, du bist ja der Mensch, der auf unseren Haushalt auch, also nicht auf den des Hauptstudios, aber auf den der Bundesregierung größere Verantwortung in der Bundesregierung schaut. Und wir steuern auf ein großes Loch zu. Und
ab 28.
Genau. Und genau. Alles, was wir im Moment hören, bis auf die Übergewinnsteuer, sind ja Dinge, die kosten. Könnte man trotzdem einzelne Dinge davon umsetzen und wie gezielt werden die dann?
Ja, da gehen die Meinungen natürlich sehr weit auseinander. Also der Finanzminister nimmt für sich in Anspruch, dass er sagt, meine ganzen Vorschläge, die ich gemacht habe, also ich muss nochmal auf meinen Zettel schauen, die Mobilitätsprämie, zeitlich befristete Senkung der Energiesteuer, das könnte man gegenfinanzieren durch eine Übergewinnsteuer, dass man also den Konzernen ein Stück weit ihre Übergewinne wieder wegnimmt. Das hat man schon mal gemacht. Das war nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wo die Preise ja auch durch die Decke gegangen sind. Das hat man europaweit eingeführt. Da hat Deutschland unter dem Strich ein bisschen mehr als 2 Milliarden Euro zusätzlich eingenommen. Da sagen auch die, die das befürworten, man hätte eigentlich noch viel mehr einnehmen können, weil man sehr lange gebraucht hat, bis Deutschland dann auch da mitgezogen hat. Aber da argumentiert die Wirtschaftsministerin dagegen und sagt, das ist verfassungsrechtlich höchst bedenklich, und auch vor dem Bundesfinanzhof gäbe es noch einige Prozesse, die da anhängig wären. Also insofern hält man das für keine gute Idee. Der Kanzler, muss man sagen, hat sich da auch wirklich gestern sehr klar positioniert. Insofern glaube ich, hat diese Idee, obwohl sie gerade von der EU-Kommission geprüft wird, darauf hofft man auch im Bundesfinanzministerium, und es gibt ja auch noch andere Länder, Italien zum Beispiel, Frankreich, die das auch unterstützen. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das wirklich kommt. Und die Frage wäre auch wirklich, wie viel Geld ist da tatsächlich zu holen, um da teure andere Entlastungsmaßnahmen zu finanzieren. Merz hat gestern eindeutig gesagt, wenn das Kartellamt Preisabsprachen nachweisen kann, dann kann man abschöpfen. Das ist aber logisch. Das kann das Kartellamt ja so ohnehin. Ist ihm aber bislang noch nie gelungen. Aber wie gesagt, er sagt ganz klar, Übergewinnsteuer lehne ich ab. Insofern glaube ich nicht, dass das kommt.
Das ist ja auch, ne, du hast es erwähnt, so ein bisschen eine Frage auch, von wen betrifft dann so eine Übergewinnsteuer? Also
Ökonomen sagen, das ist natürlich schwierig. Was ist eigentlich eine Übergewinnsteuer? Also wie viel Profit lässt du zu und was ist sozusagen ein moralisch nicht akzeptabler Übergewinn? Also da gibt es ganz viele Abgrenzungsschwierigkeiten. Der zweite Kritikpunkt ist auch, dass man sagt, naja, also Mineralölgesellschaft, Mineralölbranche ist eine, aber es gibt zum Beispiel auch die Lebensmittelindustrie, da sagen die Verbraucherschützer ja auch, da sind auch überhöhte Preise, die schröpfen die Verbraucher. Also man kann das auch sehr schwer argumentieren, warum ist jetzt eine Branche davon betroffen und die andere nicht. Also insofern kann man ordnungspolitisch schon auch starke Argumente finden, dass man sagen kann, eine Übergewinnsteuer ist nicht der richtige Weg.
Was aber an der Übergewinnsteuer dranhängt, ist ja der Vorschlag, die Pendlerpauschale noch einmal, muss man sagen, zu erhöhen. Also das heißt quasi, wenn ich zur Arbeit fahre mit dem Auto, habe ich davon einen steuerlichen Vorteil. Aber wenn ich das richtig sehe, profitieren davon ja vor allem diejenigen, die vielleicht gar nicht so ein großes finanzielles Problem haben, wenn sie viel tanken müssen.
Also es ist natürlich quasi eine steuerliche Subvention, wenn man so will. Und viele, also gerade einkommensschwache Haushalte, zahlen ja überhaupt keine Steuer. Das heißt, die würden von so einer Pendlerpauschale halt null profitieren. Und der zweite Kritikpunkt, der auch gerade jetzt seitens der SPD kommt, dass das eben zu kurz gesprungen sei. Man kann die Pendlerpauschale ja erst mit der nächsten Steuererklärung in der Regel, man kann es auch schon vorher machen, aber das machen die wenigsten. Also eigentlich macht man mit der Steuererklärung, nutzt man dann auch die Pendlerpauschale. Das heißt, das würde jetzt nicht sofort wirken, sondern dann erst eben 27. Und da sagen die Kritiker, das kommt eigentlich unter dem Strich viel zu spät.
Ich würde gerne mal nochmal ein bisschen, weil du gerade über Geld und Haushaltslöcher gesprochen hast, perspektivisch gucken. Wir haben ja ein riesengroßes Haushalts Anteil. Das ist das Geld aus dem Klimatransformationsfonds und aus dem Sondervermögen, wofür Klimaschutzgeld ausgegeben werden kann. Und diese Bundesregierung könnte sogar noch mehr Geld hebeln, indem sie nämlich den EU-Klimasozialfonds anzapft, in Anführungszeichen. Dafür müsste sie aber erstmal so einen Plan vorlegen, was sie bisher auch nicht gemacht hat. Also ist ja durchaus auch Geld da. Nicht unbedingt für die Pendlerpauschale, das ist wohl wahr. Aber weil ja gerade die Wirtschaftsministerin auch immer darüber redet, dass alles so teuer sei, der Ausbau der erneuerbaren Energien, die müssten jetzt erwachsen werden und so weiter. Also einerseits sind Töpfe da, auf der anderen Seite sind auch wahnsinnig viele Vorschläge da, wie man das jetzt mit diesem aktuellen Anlass nochmal als besonderen Hebel, wie man das vorantreiben könnte. Aber auch da ist die Resilienz besonders groß, indem sie nämlich überhaupt nicht mit entsprechenden Vertretern überhaupt redet. Also die Branche ist ja sozusagen außen vor im Wirtschaftsministerium, im Energieministerium. Und da geht eben nichts voran. Und das, was sie gerade plant, ist, uns eben nicht unabhängiger von den Fossilen zu machen, sondern teilweise den Ausbau der Erneuerbaren auch zu stoppen, zu konterkarieren. Und deswegen finde ich das eben wirklich zu kurz gegriffen, immer nur auf diese kleinteiligen Dinge da zu gucken und nicht zu sehen, was haben wir denn für Möglichkeiten? Denn wir haben ja auch nachgewiesenermaßen aktuell das noch nicht ausgeschöpft, was wir an Geld zur Verfügung haben aus diesem Sondervermögen. Das ist ja auch Anfang des Jahres nochmal festgestellt worden, dass da überhaupt nicht genug Geld abgerufen wird. Deswegen frage ich mich, warum man diese Krise nicht zum Anlass nimmt. Gibt es da den politischen Willen in dem Haus einfach nicht?
Na gut, ich meine, aber wenn wir uns jetzt die Maßnahmen anschauen, die gerade auf dem Tisch liegen, dann wären das alles Maßnahmen, auch zum Beispiel dieser dynamische Preisdeckel, den jetzt Lars Klingbeil, der Finanzminister, vorgeschlagen hat. Das heißt, dass man den Preis an der Tankstelle sozusagen staatlich deckelt. Also man kann das flexibel machen. Es gibt das Beispiel in Luxemburg. Da macht es die Regierung in Absprache mit dem Mineralölkonzern, orientiert sich da immer auch sehr stark am Börsenpreis. Insofern steigt da zwar auch der Spritpreis, aber es ist trotzdem so eine Art atmender Deckel da. Das ist in Belgien, wird das auch so gemacht. Ich meine, das sind natürlich schon alles Maßnahmen, die kannst du nicht aus dem Sondervermögen finanzieren oder auch aus dem KTF.
Nee, genau, aber es geht ja eben um die größeren Sachen. Also ist schon eine politische Entscheidung deiner Meinung nach? Und noch eine Frage darüber hinaus. Es sind viele Dinge auf dem Tisch, die auch aus dem Hause der Bundeswirtschaftsministerin kommen, die aber alle nicht umgesetzt sind. Also zum Beispiel auch die Gaskraftwerke schon ganz lange, der Industriestrompreis. Überall sind so Ideen da und Vorschläge, aber es wird nicht umgesetzt. Es ist fast nichts von den Dingen, die sie vorgeschlagen hat, und sie macht immer wieder neue Vorschläge, werden nicht umgesetzt. Was ist das Problem?
Naja, also der Vorwurf an die Wirtschaftsministerin oder die Kritik, muss man ja sagen, die steht schon ein Stück weit auch berechtigt im Raum. Aber also ich würde schon ein bisschen differenzieren zwischen diesen langen Linien, die natürlich auch wichtig sind, aber die uns natürlich jetzt in der gegenwärtigen aktuellen Krise gar nicht weiterhelfen. Und Katharina, ich würde mal trotzdem an dich die Frage stellen, wo verortet sich da der Kanzler eigentlich? Also er hat ja gestern mit seinem Auftritt schon versucht, sozusagen die Debatte ein bisschen einzufangen. Er hat gesagt, jetzt erstmal wird es gar nichts geben. Aber ich meine, auf der anderen Seite hat er ja auch den Druck, er schaut auf die Umfragen. Also er kann ja immer sich nur hinter diesem I'm Mr. No irgendwie nicht verschanzen so richtig, oder?
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, wo er sich da positioniert. Also ich glaube, er versucht ein bisschen den Ball jetzt flach zu halten, auch mit dem Wissen, dass eben kurzfristige Maßnahmen vielleicht nicht so richtig sofort helfen oder dass sie entsprechende Auswirkungen haben können, wie eben eine steigende Inflation. Zu dem, was du, Katharina, gesagt hast, Energie, Resilienz und so weiter, Erneuerbare, haben wir ja im Moment noch gar nichts gehört. Aber auch bei Friedrich Merz wissen natürlich, dass die Lage so volatil ist, dass er selber sagt, wir wissen nicht, was jetzt mit der Straße von Hormuz passiert. Wir wissen nicht, wann sich das alles auswirken wird. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt. Und da eben dann auch wieder dieses, der Staat kann quasi nicht alles abfangen. Das ist, glaube ich, auch Teil seiner Politik, dass der Staat nicht die Bürger komplett pampern kann, sondern dass es eben auch gewisse Dinge gibt, Umstände gibt, die man nicht komplett abfangen kann. Also ich bin auch gespannt, was da noch kommt. Er hat ja gesagt, wenn die Preise massiv steigen an den Tankstellen, dann muss man handeln, hat aber keine Präferenz in irgendeine Richtung genannt. Ich würde sagen, dass er schon eher auf sowas wie Stromsteuer senken, das kennt wir ja von der CDU auch im Wahlprogramm, dass das etwas ist und dass er natürlich auch auf dieses Thema Wirtschaft muss wieder wachsen setzt, was wir auch von Markus Söder sehr stark hören, was ich ein schwieriges Argument finde, weil wir im Moment, glaube ich, nicht die Wirtschaft sehen. Die
und Absenkung wächst. Stromsteuer, da kann man doch trotzdem sagen, weil du, Katharina Troms, vermisst ja sozusagen auch die langen Linien, aber gerade Absenkung der Stromsteuer, das ist ja schon ein Ansatz, wo man dann auch sagen kann, ja, Das fördert natürlich die Wärmepumpe, das fördert zum Beispiel auch das E-Auto, auch wenn das natürlich jetzt alles Anschaffungen sind, die macht man nicht von heute auf gleich. Also wird in der gegenwärtigen Krise auch nur bedingt natürlich helfen, aber auf der anderen Seite profitieren davon ja auch alle. Aber das wäre doch zum Beispiel, also A, wäre es doch eine Erfüllung des Koalitionsvertrages, aber B, wäre es
doch... Auch der CDU-Wünsche.
Ja, aber wäre ja auch klimapolitisch jetzt im Sinne von, wir steigen mehr um auf Strom und erneuerbare Energien, wäre das ja durchaus ein positives Zeichen, oder?
Absolut. Also das wäre auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Da wären auch viele aus der CDU-Fraktion, glaube ich, die nach wie vor sich dafür einsetzen, damit zufrieden. Frage aber nochmal an dich, Katharina, als Kanzlerwatcherin auch. Hast du denn den Eindruck, dass im Kanzleramt klar ist oder dass man sich darüber Gedanken macht, Lage ist volatil und jetzt aktuell reagieren, aber wie denn mittelfristig sich das auswirken könnte? Weil es wird ja kommuniziert, dass hier nicht morgen Stopp sein kann, egal was passiert. Und ich sehe... nicht, zumindest gibt es für mich keine Anzeichen, dass man sich darüber, was macht man denn, wenn die Lebensmittelpreise steigen im Sommer und was macht man denn mittelfristig, ja, mit so einen Lagen, die sich immer wiederholen können?
Also tatsächlich weiß ich nicht, ob es da so einen großen Plan gibt für, falls das alles wieder kommt, sondern dass das eben nach wie vor alles Aushandlungssache ist. Dann muss man schauen, was jetzt innerhalb der Bundesregierung auch noch entschieden wird, ob sich Klingbeil und Reiche tatsächlich irgendwie einigen können. Ich glaube, darauf setzt der Kanzler vor allem, dass man da in irgendeiner Form einen Konsens hinkriegt, dass dann...
Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass er von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch macht, ein Machtwort spricht? Weil im Augenblick, wenn man schaut, also die haben sich ordentlich verkeilt. Klingbeil und
das
Reiche...
Das klang gestern wie die kleinen Kinder, die er zur Ordnung
gesagt, jetzt vertragt euch mal. Das ist die Scholz-Frage, ne? Also Scholz hat ja auch, die Kritik an Scholz war ja auch teilweise, dass er Dinge sehr, sehr lange hat laufen lassen, bis er dann eingegriffen hat. Und das war ja dann tatsächlich ein Problem für diese Koalition. Und das ist vielleicht auch was, was bei Friedrich Merz natürlich auch nochmal eine Rolle spielt. Der ist schon auch zerrieben zwischen, oder was heißt zerrieben, ist vielleicht das falsche Wort, aber er ist irgendwie in so einer Mittelposition zwischen einer SPD, die ums Überleben kämpft, der man nicht komplett vors Schienbein treten möchte, weil sie der einzige Koalitionspartner ist, mit dem im Moment eine stabile Koalition hinkriegt, plus der Druck aus den eigenen Reihen, tatsächlich etwas zu tun, aber auch nicht zu viel zu versprechen, denn das ist ja auch etwas, was ihm immer wieder vorgeworfen wird, ist, er verspricht viel und hält das dann eben nicht, dass man da vielleicht nicht vorprescht. Es gibt aber eben auch den Druck aus der Fraktion, muss man auch sehen. Gerade Sepp Müller, der, wie du schon erwähnt, der Unionsfraktionsvize, der ja in der Taskforce ist mit seinem SPD-Kollegen Amon Sorn, die ja auch Druck machen und sagen, es müssen da mal was vorgelegt werden. Und das Sepp Müller übrigens kommt aus Sachsen-Anhalt, muss man dazu auch nochmal sagen, der sieht natürlich auch die Landtagswahl. Also das alles spielt damit rein, worin ich mir so ein bisschen die Zögerlichkeit des Kanzlers erkläre, aber die kann er auch nicht mehr lange halten. Also sollte sich die Lage entsprechend verändern, muss er möglicherweise dann auch durchgreifen, gerade wenn sich Reiche und Klingbeil eben nicht einigen.
Und danach sieht es im Augenblick wirklich nicht aus. Wir hatten heute dieses denkwürdige Ereignis. Der Finanzminister macht auch, ich finde, so politisch ein bisschen eine schwierige Veranstaltung. Er lädt da die Sozialverbände zu sich ein, Gewerkschaften und Arbeitgeber, um mit ihnen über die Lage zu beraten. Das Ganze vertraulich, man weiß gar nicht so richtig, also man weiß teilweise schon, was sie besprochen haben, aber trotzdem setzt damit natürlich ein ganz starkes Zeichen ins Schaufenster, ins Politische. Und gleichzeitig tritt dann die Wirtschaftsministerin im Fernsehen auf, wirklich parallel, und sagt dann solche Sätze wie, die Vorschläge, die von der SPD gekommen sind, sind teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig. Also ich meine, das ist schon wirklich ordentliches Wadenbeißen, was da gerade auf der offenen Bühne stattfindet.
Die marschiert, ich habe das Gefühl, die Wirtschaftsministerin marschiert da auch durch, so wie sie das für richtig hält, ohne einmal nach links und nach rechts zu gucken und zu überlegen, was sind denn hier so die politischen Befindlichkeiten. Muss aber auch sagen, von Klingbeil, diese Forderung nach der Übergewinnsteuer und so, das ist ja auch nichts, wo man davon ausgehen konnte, dass das in der Union, zumindest in Teilen der Union, beim Kanzler für große Jubelstürme sorgen wird. Also man hat da schon so ein, ja, da knallen jetzt eben Welten aufeinander und das muss man jetzt eben irgendwie auch lösen, weil man ja weiß, man muss noch länger miteinander zusammenarbeiten. Ich glaube insgesamt, man hat im Blick, dass sich das alles noch verschlimmern kann. Das hat man ja gestern auch bei dem Statement des Kanzlers gemerkt, er gesagt hat, wir wissen noch nicht, wo es hingeht, dass das auch alles problematisch werden kann, aber ich weiß eben nicht, ob da der große Plan schon dahinter steckt, den man jetzt einfach nur aus der Schublade holt, sondern dass man das alles eben auch als Teil des politischen Aushandlungsprozesses sieht. Ich würde gern nochmal eine Sache ansprechen, die wir noch nicht angesprochen haben, weil wir immer ins Ausland blicken. Jörg, du hast das so ein bisschen angerissen. In anderen Ländern wird anders damit umgegangen und es wird auch häufig darauf verwiesen, dass in anderen Ländern der Preis ja an der Zapfsäule nicht so stark steigt, sind aber in Teilen auch andere Voraussetzungen, oder?
Genau. Wobei, wie gesagt, also ein Punkt ist eben, dass in Deutschland Steuern und Abgaben wirklich hoch sind. Also über 50% des Tankstellenpreises sozusagen werden vom Staat einkassiert. Das muss man natürlich immer wieder sehen. Das treibt den Preis automatisch nach oben. Aber ich habe jetzt nochmal geguckt. Also in Frankreich war es so, dass die staatliche Tankstellenkette Total, die gehört eben dem Staat, die hat von der Regierung die Vorgabe bekommen, ihr müsst die Preise deckeln. Das kann man natürlich machen, wenn der Konzern einem selber gehört. Was aber dann die Folge hatte, dass tatsächlich in Frankreich der Diesel teilweise gar nicht mehr zu finden war an der Tankstelle, weil natürlich alle plötzlich dann weggefahren sind von den Supermärkten, die ja sonst in Frankreich so günstig sind, und alle Total angefahren haben und dann da eben günstig noch tanken wollten. Österreich macht es jetzt auch anders. Von denen kommt ja diese 12-Uhr-Regelung. Wir haben uns da jetzt abgekupfert. Aber da ist es jetzt auch so, man hat die Steuern auf Diesel und Benzin jetzt im April gesenkt. Und da gibt es so eine Art Übergewinnsteuer. Also man hat die Gewinnmarge für die Ölkonzerne definiert. Also da gibt man schon auch einen sehr, ich sag mal eher marktdirigistischen Weg, also greift viel stärker in den Weg ein. Man muss aber sehen, in Österreich gibt es viel mehr freie Tankstellen als in Deutschland. Also das ist auch sozusagen die Konkurrenz wieder ein ganz anderes. Und Luxemburg haben wir schon drüber gesprochen. Da gibt es eben wirklich diesen Spritpreisdeckel, wo der Preis sozusagen in Absprache mit den Konzernen immer wieder regelmäßig dann festgelegt wird. Aber auch da ist es so, dass eben der Anteil, der staatliche Anteil am Spritpreis ist viel, viel geringer als in Deutschland.
Darf ich da mal einen Punkt einwerfen, der mir manchmal im Kopf umgeht, weil man immer darüber spricht, dass in anderen Staaten es günstiger ist zu tanken. Jetzt komme ich von der bayerischen Grenze und weiß, wie das in Österreich ist. Dafür haben die aber doch auch andere Instrumente, die möglicherweise auch sich auf den Geldbeutel auswirken, wie zum Beispiel eine, ich sag's jetzt mal, PKW-Maut. Ja, also das ist ja auch etwas, was bei uns vielleicht manchmal gar nicht gesehen wird, dass wenn du in Österreich auf die Autobahn fährst, du natürlich auch zahlst, zusätzlich zu dem, was du an der Tankstelle zahlst. Klar. Also vielleicht haben wir da manchmal das große Bild.
Und dann gibt's Länder, die machen den ÖPNV kostenlos vorübergehend, aber das ist dann vielleicht nochmal ein ganz anderes
Thema. Aber der ist bei uns ja auch, ne, wenn du am Land wohnst und der Bus alle 3 Stunden fährt, hast du halt vom kostenlosen ÖPNV.
Deswegen langfristige Linien, Infrastruktur, ich sag's gerne nochmal.
Also was ich mir tatsächlich auch wünschen würde, wäre sowas, dass man einfach ein bisschen emotionsloser an dieses Thema Tempolimit rangeht. Tempolimit löst nicht die Probleme der Pendler, du hast ja nicht mehr Geld in der Tasche.
Na doch, du verbrauchst ja weniger, hast ein bisschen mehr Geld in der Tasche am Ende sogar.
Natürlich schon.
Vorausgesetzt, du bist nicht bislang auch schon 120 auf der Autobahn gefahren.
Genau, aber du setzt damit schon natürlich ein Zeichen, du senkst den Verbrauch, das wäre so eine ergänzende Maßnahme, wenn man darüber mal so ein bisschen emotionsloser sich auseinandersetzen könnte, ohne gleich das Gefühl zu haben, hier geht es um die Freiheit des Autofahrers. Also das würde ich mir schon auch wünschen. Ansonsten finde ich, auf der einen Seite ist es nachvollziehbar, dass die Politik jetzt so viele Ideen in den Raum wirft, weil eben jede Partei, jeder Mensch in seiner Funktion, ob Minister oder Fraktion, hat natürlich unterschiedliche Vorstellungen. Aber ich glaube, langfristig ist diese Kakophonie natürlich schon auch gefährlich, weil du erzeugst eine Erwartungshaltung. Ich meine, die Leute kriegen das ja alle mit. Du hast dann noch die Bild-Zeitung, die dann auch noch da kräftig drauf donnert mit dem Benzinhammer und so. Also insofern musst du dich jetzt, glaube ich, schon mal irgendwann entscheiden. Also machst du was oder machst du eben nichts? Und da musst du das irgendwie auch geschlossen kommunizieren. Also ich glaube, wenn du die ganze Zeit das jetzt so weitertreibst, dann werden die Leute natürlich irre und kirre und denken sich, die machen gar nichts und die lassen uns jetzt im Regen stehen.
Ja, und es ist einfach eine widersprüchliche Politik, die ja gerade gefahren wird. Im gesamten Blick auf die Energiepolitik, muss man einfach so sagen.
Ja, ich glaube, das Problem ist die Unsicherheit einfach, dass man weiß, man könnte auf noch diverse Probleme zulaufen. Eben eine höhere Inflation beispielsweise, die dann nochmal ganz andere Auswirkungen hätte und wo wir uns vielleicht immer auf ganz andere Dinge einstellen müssen. Von daher auch die Frage, was wären dann zielgerichtete Maßnahmen? Etwas, was man sich in der Politik dann als Frage stellen muss, plus eben die politische Gemengelage, ist übrigens auch beim Tempolimit ein Thema, na, dass man sieht, klar, das ist einfach wahnsinnig ideologisch aufgeladen.
Aber auch die Mehrheit der Bevölkerung ist dafür.
Ja, nur es ist klar, dass es auch ein großes Verhetzungspotenzial wiederum hat. Das sind alles Dinge, die man natürlich mit einpreisen muss. Also es ist im Moment keine so einfache Lage, aber ich würde auch sagen, irgendwas muss man irgendwie mal machen. Und wenn man eben nichts macht, dann kann man auch versuchen, es entsprechend zu kommunizieren. Kommunikation und Psychologie ist ja manchmal
nicht so. Und man muss es natürlich alles, das hatten wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen, und wir laufen ja im Augenblick voll auf einen großen Reformevent zu, der ja irgendwann jetzt kommen soll, wenn sich die Koalitionsspitzen geeinigt haben. Es gibt ja am Wochenende ja jetzt wieder Gespräche auch, wo man ran will, alle sollen leiden. Das ist so ein bisschen das Credo. Und da gibt es vielleicht noch on top so als Beschwichtigung eine Steuerreform. Aber das ist natürlich jetzt, ich sag mal, für das, was man vorhat, politisch natürlich eine ganz schwierige Gemengelage, auf jeden Fall.
Ja, uns gehen Gesprächsthemen nicht aus, würde ich mal sagen, nach dem, was wir heute besprochen haben. Und wir werden auch nicht wissen, wie die Lage wird. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Rückmeldungen unter politikpodcast@deutschlandfunk.de oder über Signal und WhatsApp 0160 91 30 7007. Ein herzlicher Dank geht auch hinter die Scheibe an Moritz Metz in der Redaktion und Carsten Püschel in der Technik. Und ganz zum Ende noch ein Hinweis. Wir gehen nämlich wieder live auf Tour, ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, nämlich mit dem Politik-Podcast sind wir in Halle an der Saale am 12. Mai, reden über die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Da sind wir zu Gast im neuen Theater in Halle. Wir freuen uns, dass wir schon ganz viele Leute haben, die sich schon Tickets besorgt haben. Diese Tickets sind kostenlos und wo es die gibt, das findet ihr in den Shownotes oder auf dlf.de/Veranstaltungen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
Ciao.
Ciao.